SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Dem saarländischen Wald geht's nicht gut. Das wissen wir schon seit vielen Jahren. Trockenheit, Dürre, Hitze und dann auf einmal viel Regen. Ja, sagen wir mal auf einmal, hat auch unserem Wald viel und stark zugesetzt und zugemutet. Einige Baumarten wie die Fichten zum Beispiel hat man schon aufgegeben. Wir gucken jetzt auf den Waldzustand in diesem Jahr. Der Waldzustandsbericht wurde nämlich heute vom Saarforst veröffentlicht. Meine Kollegin Lena Schmidtke war dabei, hat sich den angeschaut. Ja, Lena, wie geht's denn dem saarländischen Wald, vor allem weil es ja auch mehr geregnet hat in diesem Jahr?
Ja, also die vorsichtige Formulierung im Waldzustandsbericht, die lautet, der Zustand des Waldes hat sich gegenüber dem Vorjahr tendenziell leicht verbessert. So, das heißt jetzt aber nicht, dass es ihm gut geht und es geht ihm auch nur besser als im letzten Jahr. Mhm. Also seit 1984 wird ja der Waldzustandsbericht erhoben und da siehst du eben ganz klar die Entwicklung. Unser Wald, der leidet ordentlich.
Wenn wir aber jetzt erstmal beim Positiven bleiben wollen, bei welchen Bäumen hat sich denn tendenziell leicht etwas verbessert?
Ja, also die gute Nachricht, die Buche, das ist ja die wichtigste Baumart bei uns im saarländischen Wald, der geht es besser als im letzten Jahr und auch der Douglasie geht es besser. Wir hatten Ende Mai ja sehr starke Niederschläge, klar, da wurde einiges weggespült, aber gerade die jungen Bäume, die haben auch davon profitiert, weil sie eben gut versorgt waren mit Wasser, mit Nährstoffen und da sind eben weniger Schäden an den Baumkronen zu erkennen. Also der Waldzustandsbericht, der schaut da genau hin, haben die Bäume Blätter verloren, ist das Blattdach lichter geworden oder hat an Volumen verloren, ist der Baum sogar abgestorben. Ja, und bei anderen Baumarten sieht es in diesem Jahr aber weniger gut aus, wie bei der Douglasie und der Buche.
Und welche sind das?
Also Fichte, Kiefer und Eiche hätten wir da. Wir hatten ja dieses Jahr einen recht milden Februar, da haben viele Bäume auch schon Triebe gebildet. Dann kam aber der Spätfrost im April, Triebe teils abgestorben. Das hat die Bäume dann einfach viel Kraft gekostet, dann nochmal neue Triebe zu bilden. Die Eiche, die leidet außerdem unter Insektenfraß und dem Mehltau, einem Blattpilz. Und ganz mies geht's weiterhin der Fichte, du hast das eben schon angesprochen, die leidet ja schon seit Jahren unter dem Borkenkäfer. Und bei der Kiefer, da ist in diesem Jahr keine, ja, ich sag mal, klare Krankheit jetzt erkennbar. Die ist einfach insgesamt durch die letzten Jahre geschwächt. Lange Trockenphasen, lange Hitzeperioden, natürlich Luftschadstoffe, plötzlich starker Niederschlag. Wir kennen das ja mittlerweile.
Ja, das war auch eine große Überraschung, als die Eiche dann in den letzten Jahren das erste Mal mit aufgetaucht ist, in diesem Waldzustandsbericht als besorgniserregend. Man hat sie ja immer so als robust gesehen. Was wird denn gemacht, dass es dem Wald bald besser geht?
Ja, im Saarland wird weiterhin auf einen ja sehr artenreichen Mischwald gesetzt. Der ist insgesamt klimaresistenter und außerdem wird nie mehr Holz rausgenommen, als auch nachwächst. Und eine weitere positive Nachricht aus dem Waldzustandsbericht ist, mit 38% Waldanteil hat das Saarland so im deutschlandweiten Vergleich auch recht viel Wald. Und 75% unseres Waldes ist Laubholz. Das kann Wasser einfach besser speichern und ist dann gerade in puncto Hitze resistenter.
Vielen Dank, Lena Schmidtke. Wir haben uns den saarländischen Wald angeschaut. Auch wenn es ganz leichte Verbesserungen zum letzten Jahr gibt, geht es dem saarländischen Wald immer noch nicht gut. Ja, wie können wir möglichst klimaneutral unsere Häuser und Wohnungen heizen? Diese Frage geisterte ja wirklich dieses ganze Jahr rum. Geht zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, das war eine Lösung, kennen Sie wahrscheinlich, vielleicht haben Sie auch eine zu Hause. Etwas ausgefallener ist da ein Heizsystem einer Eisspeicherheizung. Mit Hilfe eines Eisspeichers heizt zum Beispiel schon die Sparkasse St. Wendel, ihr großes Hauptgebäude in der Stadt. SR3-Reporter René Henken hat sich informiert, wie das funktioniert und sich das System angeschaut. Heizen mit Eis hört sich ja auch eher ungewöhnlich an.
Ja, das war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Es ist aber, muss man sagen, ein ganz spannendes System. Dazu gehört nämlich mehr als das Eis. Da gehört eine Wärmepumpe dazu, die ist mit Solarluftabsorbern auf dem Dach verbunden und dann halt der Eisspeicher, der dazu gehört. Der liegt unter der Erde, unter einem Parkplatz und das Einzige, was man von dem sieht, ist ein Gullydeckel. Der Eisspeicher, der ist aber ziemlich groß, 3 Meter hoch, 9,5 Meter Durchmesser und da sind über 170.000 Liter Wasser drin und ganz viele Leitungen, die so spiralförmig da drinnen liegen. Die sind insgesamt 5 Kilometer lang und dadurch fließt dann so ein Sohlegemisch durch. Und die Leitungen, die sorgen dann dafür, dass das Wasser gefriert bzw. auftaut.
Okay, und wie funktioniert dieses System dann?
Ja, das hat mir Heinz Detlef Puff erklärt. Er ist der stellvertretende Landesinnungsmeister der Schornsteinfeger im Saarland und hat die Sparkasse in Bezug auch auf die Eisspeicherheizung beraten.
Der Eisspeicher relativiert sich also in seiner Funktion, dass er Wasser im Winter zum Gefrieren bringt. Und durch das Gefrieren wird wieder Energie frei. Das nennt man also die latente Abwärme. Und im Sommer ist das umgekehrt. Das heißt also, der Eisblock schmilzt, Energie wird frei und die Kälte des Wassers wird zum Natural Cooling, sprich für die Klimaanlage, genutzt.
Ja, das heißt also, im Winter wird dem Wasser so lange die Energie entzogen, bis es gefriert. Dabei entsteht eben diese latente Wärme, die dann zum Heizen genutzt wird. Im Sommer, dann wird die Kälte genutzt, um die Klimaanlage zu betreiben. In Kombi mit den Solarluftabsorbern auf dem Dach und der Wärmepumpe funktioniert das ganze System fast komplett klimaneutral und die Sparkasse nutzt da wirklich nur im Notfall noch eine andere Heizung. Hauptsächlich funktioniert alles aber mit der Eisspeicherheizung.
Gut, das klingt natürlich nach einem riesigen System. Wenn man dann auf das Eigenheim schaut, würde das auch dort funktionieren oder eher nicht?
Heinz Detlef Puff, der meint ja, es gibt aber da eine Voraussetzung.
Man muss dann natürlich gucken, dass man also eine dementsprechende Klimaanlage auch drin hat und belüftet. Drin hat, denn ich muss heizen als auch kühlen. Nur kühlen oder nur heizen, dann funktioniert das Prinzip nicht richtig.
Man muss aber dazu sagen, wirklich verbreitet ist das System noch nicht.
Noch nicht. Heizen mit einer Eisspeicherheizung, klimafreundlich bis fast klimaneutral, vielleicht ja auch was für Sie zu Hause. René Henkin hat erklärt, wie das funktioniert. Es gibt gute Nachrichten für alle, die in den letzten Monaten Richtung Frankfurt unterwegs waren und davon genervt waren, dass sie in Ersatzbusse umsteigen mussten oder vielleicht andere Strecken fahren mussten, zum Beispiel zum Flughafen. Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim war ja gesperrt, weil dort gebaut wurde. Das war eins der ersten riesigen Bauprojekte, die die Bahn in den kommenden Jahren durchführt. 1,3 Milliarden Euro hat es gekostet. 11 Kilometer neue Gleise, fast 600 Signale, dazu Weichen, Schaltschutzwände, Oberleitungsmasten und 20 sanierte Bahnhöfe. Das alles in nur 5 Monaten zu schaffen, war das Ziel. Und es sieht so aus, als klappt es. Ab Sonntag sollen die Züge wieder rollen. Anna Vogel schaut für uns zurück auf dieses Mammutprojekt.
Es ist drückend heiß, als Verkehrsminister Volker Wissing am 15. Juli in Gernsheim vor die Presse tritt. Hinter ihm ragt ein Erdhügel in die Höhe, wenige Meter von der Riedbahn entfernt.
Ja, heute startet die Generalsanierung des deutschen Bahnnetzes. Das ist ein wichtiger Tag für unser Land. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. So wie es war, darf es nicht bleiben. Die Bahn muss wieder pünktlich werden. Das geht aber nur, wenn die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird.
Dabei soll die Riedbahn den Auftakt machen, sagt Bahnchef Richard Lutz. In exakt 5 Monaten soll die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim generalsaniert werden. Eine der meistbefahrenen und fehleranfälligsten Strecken Deutschlands.
Also ich kann jedenfalls garantieren, dass wir alles Menschenmögliche und Denkbare durchbuchstabiert haben, was es braucht im Sinne einer guten Vorbereitung, dass das auch ein gutes Ende nimmt.
Noch in der Nacht geht es los. 5 Monate lang ist die 74 Kilometer lange Riedbahn komplett gesperrt. Rund 300 Züge täglich werden umgeleitet oder entfallen. Gearbeitet wird in einer Weise, wie sie bei Baustellen der Deutschen Bahn völlig neu ist, erzählt Berthold Huber, Infrastrukturvorstand bei der Deutschen Bahn.
Wir haben früher immer Gewerk für Gewerk gemacht. Die Gleise, dann die Oberleitung, dann die Schwellen und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir alles gleichzeitig, was eine wahnsinnig logistische Herausforderung ist. Wenn wir all das hätten machen wollen, was wir jetzt in 5 Monaten machen, wie wir es früher konventionell getan haben, hätten wir 10 Jahre dafür gebraucht.
Nun fast täglich auf der Strecke unterwegs, rund 800 Mitarbeitende, dazu Dutzende Maschinen, zum Beispiel eine sogenannte Gleisumbaumaschine. Ein ohrenbetäubend lautes Gefährt von insgesamt fast 1 Kilometer Länge. Der Projektleiter für die Riedbahn Julian Fassing erklärt,
vorne fährt der Zug auf dem alten Gleis und hinten fährt er auf dem neuen und zwischendrin tauscht er alles aus. Und das mit einer hohen Geschwindigkeit, sodass man innerhalb weniger Tage ganze Streckengleise von mehreren Kilometern umbauen kann.
Die Bahn dokumentiert Baufortschritte laufend in Form von roten Ladebalken auf einem Online-Blog. Im September wird bekannt, ein System zur Kontrolle von Zugfahrten kann nicht pünktlich zum Baustellenende in Betrieb genommen werden. Es muss erst Schritt für Schritt hochgefahren werden. Sprich, manche Schnellzüge können auf der Riedbahn vorerst nicht die volle Geschwindigkeit fahren. Auf den Fahrplan hat das keinen Einfluss, sagt die Deutsche Bahn. Ende Oktober sind dann die großen Maschinen fertig. Es übernimmt das Team von Guido Rumpel von Siemens.
Als Leit- und Sicherungstechnik sind Sie immer der Letzte. Das heißt, Sie müssen mit dem, was an Bauzeiten noch übrig ist, müssen Sie den letzten Schritt machen und müssen mit dem auskommen an Zeit, was Sie haben.
Am Montag dieser Woche gibt die Bahn dann bekannt, alle Baugewerke sind abgeschlossen. Mehr als 95% der Kundinnen und Kunden sollen ab Sonntag die Züge auf der Riedbahn wieder wie gewohnt nutzen können.
Wenn Sie sich also zum Beispiel in Saarbrücken in den Zug setzen Richtung Frankfurt, dann gibt es keine Ersatzbusse mehr oder Sie werden auch nicht über Mainz umgeleitet, denn die Riedbahn ist fertig. Ein Mammutprojekt von der Deutschen Bahn, 1,3 Milliarden Euro. Ich habe Sie vermutlich gerade schon damit erschreckt. Ich mache es gern nochmal. Noch 11 Tage, dann ist Heiligabend. Ich gebe es zu, ich habe noch kein einziges Geschenk, wenn es Ihnen genauso geht. Oder vielleicht einfach noch eine Kleinigkeit fehlt. Dann hören wir jetzt ganz gemeinsam zu und aufmerksam, denn Lisa Christel hat uns eine kleine Auswahl zusammengestellt.
In der Glasbläserei von Familie Gauer stapeln sich die Glaskolben in allen Farben bis zur Decke. Aus diesen zaubern Heike Gauer und ihr Team feine Glaskreationen. Eindrucksvoll werden hierfür die Kolben in einer heißen Flamme erhitzt und modelliert. Immer wieder bläst Heike Gauer das heiße Glas, bis es die richtige Form annimmt. Passend zur Jahreszeit wird es dieses Mal ein kleiner Glaspinguin. Was leicht aussieht, braucht jahrelange Erfahrung.
Es gibt natürlich Grenzen, es muss ja irgendwo machbar sein. Wir müssen dafür ausgerüstet sein, auch die Werkzeuge und die Maschinen dazu haben. Dann haben wir auch mal ein Püttlinger Stadtlogo, das ist dann schon etwas aufwendiger. Das ist sehr filigran und hat viele Einzelteile, die zusammengesetzt werden. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Vom Laborglas über Deko und Alltagsgegenstände. Es braucht höchste Konzentration und Präzision bei diesem Handwerk. Jedes Teil ein Unikat.
Na, das kriegen Sie auf jeden Fall nicht an jeder Ecke. Das sind alles Sonderanfertigungen oder Sondersachen, Unikate. Reine Handarbeit mit im Saarland.
Und dem ein oder anderen Produkt sieht man das Saarländische auch an. Wie etwa der Liona- oder Schwenkerflasche für Spirituosen. In echter Handarbeit wird hier liebevoll geblasen. Besonders zu Weihnachten gibt es eine große Auswahl. Unser Geschenktipp Nummer 1, Glaskunst aus Püttlingen. Bringen Sie die Augen Ihrer Liebsten zum Glitzern. Wer es etwas actionreicher mag, der kommt hier im Wald bei Freisen auf seine Kosten. Unterschlupf bauen, Feuer machen, Trinkwasser suchen und Notfallnahrung aus der Natur. All das gibt es im Survival Camp der Wildnisschule Saarland. Survival-Trainer Tim zeigt Abenteurer Paul den Weg zu seinem Unterschlupf für die Nacht. Der muss noch fertig gebaut werden und nicht nur regen- und winddicht sein, sondern auch bequem.
Es knackt ein bisschen und später, wenn richtig Laub drauf ist, wird das aber wirklich gemütlich.
Also ich muss sagen, es ist erstaunlich gut. Ich glaube, da gibt es ein paar Bänke, die schlechter sind da draußen in der Stadt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass da noch ein paar Hände Laub mehr mit drauf noch müssen.
Und das warme Feuer darf auch nicht fehlen. Für den Notfall braucht es dafür das richtige Werkzeug und die passende Technik. Die Kunst des Feuermachens. Eine glühende Angelegenheit, auch für jeden Anfänger.
Genau, auf den Daumen drauf.
Perfekt.
Das Naturerlebnis, ein Geschenk für alle.
Ich denke, dass man einfach mal nochmal rausgehen muss und dass es eigentlich Spaß macht. Und das ist ganz cool, dass sie hier die Möglichkeit haben, sich auszutoben. Aus über 65.000 Quadratmeter haben wir hier eine Spielwiese, wie für jeden, was dabei ist, ob Mann, Frau und auch Kinder.
Passend zu Weihnachten knusprig, knusprig, tralalala, gebratene Mehlwürmer. Eine proteinreiche Mahlzeit für die mutigen Camper inklusive.
Ein bisschen pusten und dann geht's ab. Komm, ich mach's vor.
Also es geht in Richtung Pommes, muss ich sagen.
Unser Geschenktipp Nummer 2. Survival Camp im Saarland. Der Gutschein für ein Erlebniswochenende in der Natur ab 185 Euro. Wir wünschen frohe Weihnachten.
Naja, das mit dem Mad muss man jetzt mir nicht unbedingt schenken, aber sonst klingt das doch super. Auch so ein Survival-Training. Geschenktipps nochmal zum Nachlesen gibt's bei uns im Netz.